aus einer klassischen Abteilungsdenkweise heraus war es damals gar nicht so einfach, diese Transformation herbeizuführen. Du hast die verschiedenen Schnittstellen innerhalb einer Verantwortlichkeit oder eines Teams. Ich sag mal, wenn du auf einer Plattform oder einem Kunden arbeitest, hast du klassischerweise den operativen Bereich, den Marketingbereich und den Sales-Bereich. Und jeder hat so vor sich hingearbeitet. Und für uns, oder gerade auch für mich, war dann die Hauptaufgabe, erst einmal Wände einzureißen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Fette.
Heute zu Gast André Wolters, Head of E-Wholesale des Marktführers für Funktionsunterwäsche Otlo. Moin André, schön, dass du da bist.
Hi Florian, grüß dich.
Ja, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Du bist mir aufgefallen, weil du auf einer Konferenz gesprochen hast, und da war ich ganz angetan, wo du mal ein bisschen was über eure Marktplatz- bzw. Amazon-Strategie erzählt hast. Bist du es gewohnt, auf Bühnen unterwegs zu sein? Und bist du bisher einfach nur bei mir nicht auf dem Radar aufgetaucht, oder war das jetzt für dich auch eine neue Erfahrung?
Absolut neue Erfahrung. Also ich bin es weder gewohnt, auf Bühnen zu stehen, vielleicht intern ja, da etwas mehr vor dem Team, aber extern bis dato gar nicht. Und es war für uns eine völlig neue Erfahrung. Hat uns gefreut, dass wir gefragt worden sind, zu dem Zeitpunkt einfach mal zu sprechen, was wir so machen, wie wir es geschafft haben, das zu erreichen, was wir bis dato erreicht haben. Und von daher wundert es mich vielleicht nicht, dass ich bis dato nicht auf deinem Radar war, aber umso mehr freut es mich natürlich, jetzt mit dir hier zu sprechen.
Absolut, ja. Ich finde, du hast einen ganz tollen Titel gefunden, beziehungsweise du hast es unter anderem beschrieben. Du hast gesagt, Mensch, auch beim Marketplace geht es für euch um so eine Transformation vom Individualsport hin zum Teamsport. Und das irgendwie hat mich irgendwie gecatcht. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Sportler schon immer gewesen. Bevor wir aber da tiefer einsteigen, lass uns doch mal so ein bisschen über dich und deinen Werdegang sprechen. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne. Also ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße André, bin 38 Jahre alt, wohne am schönen Niederrhein und verantworte bei Otlo zusammen mit meinem Team das Wholesale-Online-Pureplayer-Geschäft plus den ganzen Off-Preis-Bereich. Und vielleicht für alle Zuhörer, die Otlo bis dato noch nicht kennen, also wir sind maßgeblich in der Dachregion Marktführer im Funktionsunterwäschesegment. Aber gerade durch die Wurzeln unseres Gründers in Norwegen und durch die nordischen Sportarten inspiriert, sind wir mittlerweile auch in vielen anderen Kategorien unterwegs im Sports Apparel Bereich. Dazu gehören dann maßgeblich das Laufsegment, der Bike-Bereich, Outdoor, und wir machen natürlich auch Accessories. Der Kernfokus ist aber nach wie vor die Funktionswäsche, und das nennen wir unsere Superpower. Ursprünglich komme ich mal aus der IT-Distribution, also hat man was völlig anderes gemacht, Speichermedien verkauft, damals Blu-ray, SD-Karten, Festplatten und so weiter. Danach noch einen kleinen Abstecher in die Mobilfunkbranche im B2B-Sales gemacht und bin dann maßgeblich aufgrund meiner Sportbegeisterung bei Otlo gelandet. Muss dazu sagen, es gibt sogar eine regionale Nähe, da ich Otlo kannte aus meiner Historie heraus, weil ich hier am Niederrhein wohne und Otlo den Logistikstandort und das Vertriebsoffice für den Dachraum auch in derselben Region hatte. Und da habe ich vor ein paar Jahren dann im Customer Operations Team angefangen, habe die Grundlage geschaffen für die heutigen Partnerschaften im ganzen E-Commerce-Bereich, also Datenanbindung, Prozessoptimierung und so weiter. Aber mich hat es dann irgendwie immer wieder gereizt, nach außen zu gehen, und mein damaliger Key-Account-Kollege hat mir dann quasi die Bühne bereitet, auch mehr Verantwortung im Sales-Bereich zu übernehmen. Seitdem war ich dann als Key-Account-Manager tätig. Habe, wie gesagt, die Online-Pure-Player betreut und bin danach dann durch dieses schnell wachsende Business relativ schnell auf die Idee gekommen, dass wir diesen ganzen Bereich größer machen müssen. Es war so schnell und dynamisch, dann mussten ein Team dahinter setzen. Und habe, wie du eben schon im Intro so schön gesagt hast, den Ansatz geführt, dass wir wegkommen müssen von Silo-Denkweise, also von einzelnen Abteilungen hin zu einem Kanalansatz, und habe dann daraus diesen Kanal E-Wholesale zusammen mit unserem damaligen Geschäftsführer aufgebaut. Hat mich sehr gefreut, dass ich da den vollen Support bekommen habe, und habe dann das große Vergnügen, das Team dahinter aufzubauen und nach vorne auszurichten. Und damit einhergeht für mich bis heute das riesige Privileg, mit einem unglaublich motivierten und engagierten Team zu arbeiten, das jeden Tag nicht nur dafür sorgt, dass das Business läuft, sondern auch maßgeblich der Spaßfaktor dabei nicht zu kurz kommt, weil ich finde, gerade im Sport, und man kann viel aus dem Sport selber ableiten auf das Business, darf der Faktor nicht zu kurz kommen. Und meiner Meinung nach ist Spaß und Zusammenhalt einer der wichtigsten Faktoren zum Erfolg heutzutage.
Absolut. Ja, vielen Dank für die gute Übersicht. Du bist ja auch echt schon lange unterwegs, ne? Irgendwie 14 Jahre habe ich in Erinnerung.
Genau.
Wahnsinn.
Ich muss selbst immer wieder auf die Jahreszeit gucken. Jetzt sind wir in 2024. Ja, es sind schon 14 Jahre mittlerweile, ja.
Ja, wohl 2010 als Start ist ja etwas, was rechnerisch dann meistens irgendwie recht schnell geht.
Genau.
Ja, sehr, 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 sehr spannend. Wir kennen uns auch bei Movesell mit irgendwie Outdoor-Brands ganz gut aus. Wir arbeiten seit Jahren mit VD zusammen und haben deshalb, gerade was irgendwie so den ganzen Bereich Bergsport, Outdoor-Sport und so angeht, irgendwie Verschiedenes miterleben dürfen. Und das ist gar nicht so ohne. Also ihr werdet ja sicherlich auch eine große Anzahl von Artikeln haben, ne? Ihr habt wahrscheinlich nicht nur 10.
Ja, ich habe oft mit Kollegen gesprochen, die einen Katalog von, ich sag mal, 100 ERN-Codes betreuen und dann verdrehe ich immer wieder die Augen, weil in meinem Apparel-Bereich ist, glaube ich, für jede Marke die größte Challenge, den Katalog zu managen, wenn du über 1000 Artikel in einer Saison sprichst, und für uns gibt es zwei Saisons im Jahr, das heißt, du hast 2000 Artikel und dann kannst du auf Größenlevel mal schnell mal 4x5 rechnen und dann reden wir über 10.000 ERN-Codes, die du irgendwo managen musst, und das natürlich in verschiedenen Bereichen. Sei es jetzt im Sales, also die Teile erstmal zu verkaufen, aber dann natürlich auch das ganze Content-Management, Performance-Marketing und all die Themen, die dahinter stecken, ist sehr weitläufig und definitiv für alle Apparel-Marken bis heute mit Sicherheit eine der größten Challenges.
Ja, absolut. Ja, da geht es ja immer darum, was haben wir nachher auch für NOS-Artikel genau. Und was haben wir für Saisonware und wie priorisieren wir das Ganze? Und das ist gar nicht so ohne, weil man hört ja immer wieder, Mensch, man muss die Rankings optimieren, man muss nachhaltige Strategien fahren. Aber wenn die Artikel dann am Ende der Saison weg sind, dann kann das nicht der richtige Ansatz sein, so außer jetzt bei diesen NOS-Artikeln. Und da weiß ich, dass es ja einiges an strategischem Know-how braucht, um das irgendwie vernünftig auszusteuern. Mal ganz oben angefangen. Du hast ja die Marketplaces strategisch aufgebaut. Welche sind denn heute so für dich, auch in deiner Verantwortung, die Marketplaces, auf die es heute ankommt?
Also für uns heute, man muss sagen, man kann uns vielleicht Stand heute noch nicht mit anderen Marken vergleichen. Wir haben Zalando natürlich damals extrem früh in den Fokus genommen, einfach weil sie Early Adopter waren und auch gute Möglichkeiten geboten haben. Und für uns war die Kern-Challenge dort, die technische Infrastruktur aufzubauen. Mhm. Also in der Direktanbindung. Ich glaube, das ist heute nach wie vor der schwierigste Punkt. Wenn du einmal das Setup geschaffen hast, um eine Marktplatzanbindung zu machen, und du suchst dir einen Partner aus, der, sage ich mal, die höchsten Anforderungen daran hat, dann bist du natürlich relativ schnell, was alles angeht, was danach kommt. Also die Skalierbarkeit, die Geschwindigkeit, einen Ramp-up zu machen auf einem Marktplatz, geht danach natürlich deutlich schneller vonstatten. Aber dazu gehört auch die Wahrheit, viele schmerzliche Dinge gelernt zu haben in der Zeit. Die ganzen Painpoints, die dann kommen, bist du in der Lage, Lieferzeiten einzuhalten? Was ist mit dem Ranking der Produkte und so weiter und so fort? Also viele Bausteine, die dazugehören. Und ich glaube, diese Lernkurve nimmt jeder maßgeblich, die Marken, die von Anfang an sagen, okay, wir versuchen das jetzt erstmal eigenständig. Oder du gehst hin und sagst von Anfang an, okay, ich nehme einen starken Partner in die Hand, mit dem ich versuche, das alles aufzusetzen. Und mit Sicherheit habt ihr da deutlich an Erfahrung sammeln können über die letzten Jahre, auch was Marken angeht, die vielleicht selber auch an den Punkt gekommen sind, wo sie entschieden haben, okay, wir haben es erstmal selber versucht, aber wir sind schnell zu dem Punkt gekommen, wo wir dann erkannt haben, nee, das schaffen wir nicht allein und brauchen einen externen Partner.
Ja, ja. Das heißt, neben Zalando, das kenne ich von vielen Bekleidungsmarken, spielt natürlich eine große Rolle. Dann wird wahrscheinlich noch eine Amazon stattfinden. Genau. Eine About You und Decathlon, sind das irgendwie zwei, mit denen ihr euch noch beschäftigt?
Beschäftigen auf jeden Fall. Sie sind aber Stand heute noch nicht in unserem Marktplatz-Spektrum. Sportcheck natürlich sehr, sehr interessant zu erwähnen. Absolut wichtiger Partner für uns. Genau,
ja. Ja. Ja, gerade, also bei About You hört man auch, dass viele Marken da gerade eher unzufrieden sind, weil es ja doch diese Konditionsänderungen gab und dementsprechend shiftet bei vielen auch. Auch der Umsatz kann natürlich individuell von Marke zu Marke auch unterschiedlich sein. Decathlon ja noch ganz, ganz früh mit dabei. Muss man mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber wenn man dann einen Zalando und einen Amazon hat, ist man da sicherlich schon ganz gut aufgestellt. Und das ist ja auch einiges, was damit an Herausforderungen einhergeht. Lass uns doch mal über das Thema so Transformation vom Individualsport zum Mannschaftssport auf euer Team bezogen sprechen. Was meinst du mit Individualsport?
Also mit Individualsport meine ich, also diesen Claim haben wir irgendwann, als wir das Ganze mal reflektiert haben, was eigentlich so die letzten ein, zwei Jahre passiert ist, haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, okay, was würde eigentlich dazu am besten passen? Und wir haben halt gesehen, dass wir aus einer klassischen Abteilungsdenkweise heraus war es damals gar nicht so einfach, diese Transformation herbeizuführen, weil du hast die verschiedenen Schnittstellen innerhalb einer Verantwortlichkeit oder eines Teams. Ich sag mal, wenn du auf einer Plattform oder einem Kunden arbeitest, hast du klassischerweise den operativen Bereich, den Marketingbereich und den Sales-Bereich. Und jeder hat so vor sich hingearbeitet. Und für uns, oder gerade auch für mich, war dann die Hauptaufgabe, erst einmal Wände einzureißen. Und das kann man sogar wortwörtlich nehmen, weil ich gesagt habe, also das Erste, was wir immer machen, ist, wir reißen Wände raus, vergrößern das Büro und setzen uns mal alle zusammen. Also ganz, ganz klassisch. Und das war für viele komplett konträr, weil das war ganz anders als das, was wir bis dato gemacht haben. Und ich glaube, diese Idee des Kanalansatzes ist mit Sicherheit nicht neu. Aber ich merke halt immer wieder auch in den Gesprächen, wenn wir uns auf Konferenzen treffen oder auch so im Austausch mit anderen, dass viele Unternehmen heute mit der Herausforderung kämpfen, die Organisation so aufzubrechen, um dedizierte Funktionen zu schaffen. Also sei es jetzt in einem bestimmten Team, auf einer bestimmten Plattform oder für irgendeinen bestimmten Zweck. Und ich glaube, die Frage, die damit dann auch einhergeht, ist natürlich, hast du die Ressourcen und die Skills, gerade zum Anfang mit Sicherheit schwieriger zu bewerten als rückblickend. Egal ob jetzt Content, Marketing, Software, Tools, alles, was du im Endeffekt brauchst, in der vollen Bandbreite. Und das war eine super spannende Reise für mich und eigentlich so den größten Spaß, den mir das bis heute bereitet, weil du in einem unfassbar dynamischen und agilen Marktumfeld agierst und du immer wieder den Status quo neu hinterfragen musst, um Dinge zu optimieren und anzufassen. Und das ist was, was mich begeistert. Und wenn so ein kleiner Prozess nerd, muss ich dazu sagen, gerade mit dem operativen Hintergrund, den ich habe. Und es macht super viel Spaß.
Ja. Ja, was waren da für dich so die Challenges? Also wenn wirklich von jeder Abteilung denkt für sich hin zu irgendwie, wir denken irgendwie gemeinsam auf einem Kanal rum?
Wegzukommen von, ich schaue täglich in meine Aufgaben hin zu einem gemeinsamen Ziel. Ich glaube, das war so der Kern, wo wir dann auch gemerkt haben, dass es einiges gelöst hat und dann natürlich auch die Möglichkeit zu schaffen, auf dieser Reise Dinge mitzubewirken. Und jeder, egal ob jetzt im Sales, im Marketing oder im operativen Bereich, nimmt maßgeblich Einfluss auf den tagtäglichen Erfolg, den wir haben. Und wir gewinnen zusammen, aber genauso verlieren wir natürlich auch zusammen. Und ich glaube, das schafft eine ganz gute Balance. Und wie gesagt, wir investieren so viel Zeit und Energie in Dinge und da darf dieser Spaßfaktor letztlich einfach nicht zu kurz kommen. Und das ist das, was ich sagen würde, hat dann den Hebel in Bewegung gesetzt. Und ich würde nicht sagen, dass alles andere von alleine passiert ist, aber vieles hat sich daraus ergeben. Und du weißt es selber bis heute, du reagierst quasi wöchentlich auf neue Themen, neue Nachrichten und du brauchst einfach Leute im Hintergrund, die darauf so agil und flexibel reagieren können, wie es dann eben notwendig ist.
Ja, wie es halt im Sport dann auch ist, ne? Es geht nicht alles von heute auf morgen. Und ich glaube, gerade dieser historisch gewachsene, ich nenne es jetzt mal negativ, Ballast, aber letztendlich sind es einfach nur gewachsene Strukturen in einer sich verändernden Welt. Ja. Das muss man natürlich auch erstmal aufbrechen, ne? Und dann so ein gemeinsames Ziel auszurufen und alle an den Tisch zu setzen, klingt jetzt für mich nach dem richtigen Ansatz. Ne? Etwas, was nicht von heute auf morgen erledigt ist, wo man tagtäglich dran arbeiten muss. Aber dann wird man mit der Zeit zusammen immer besser. Du sagtest mir auch, ihr seid dann auch am Anfang, ne? Gerade wenn alles intern, also gerade die Expertise in kurzer Zeit aufgebaut werden soll, auch mal mit externen Lösungen auf die Nase gefallen. Mir geht es nicht darum, dass du irgendwelche Namen nennst, aber ich glaube, das ist eine Situation, die grundsätzlich viele Hersteller und Marken kennen. Ja, wir wollen Sachen in-house machen und auch zu akzeptieren, dass Sachen mal nicht gut funktionieren und it's part of a process, das halt so zu akzeptieren. Kannst du da so einen Fail nennen, den ihr wie extern mal hattet?
Ja, kann ich. Also wir haben uns relativ am Anfang, da ging es genau um das Thema Katalogmanagement und haben uns dann dazu entschieden, im ersten Step einen externen Partner reinzuholen, das ganze Thema SEO-Optimierung, Content und so weiter, und haben dann horrendes Geld dafür bezahlt, um letztlich einfach keine Ergebnisse geliefert zu bekommen. Oder im Endeffekt, da ging es auch viel um Kommunikation oder auch vielleicht falsche Erwartungshaltungen, die nicht klar definiert waren. Also im Grunde genommen finde ich, dass dieser ganze Prozess, auch mal auf die Nase zu fallen, auch mal zu scheitern, das ist ein verdammt wichtiger Teil der Reise, auf der wir uns befinden. Und das wird immer wieder passieren, ganz sicher. Und dann geht es einfach und allein darum, wie du damit umgehst. Und das haben wir häufiger erlebt und hat uns im Endeffekt dahin geführt, wo wir heute stehen. Und würde sagen, ein wichtiger Bestandteil der letzten 2-3 Jahre gewesen. Ja.
Absolut, absolut. Bin ich 100% bei dir. Da kommt man nicht drum rum, aber das lohnt sich. Lass uns nochmal über das Thema Sortiment sprechen. Ihr habt nun mal ein sehr großes Sortiment. So, ja. Du hast schon mal erzählt, dass es durchaus mal auch 2000 Artikel plus sein können, wenn man jetzt irgendwie zwei Saisons hat. Kannst du was zu eurer Sortimentsstrategie sagen? Habt ihr irgendwie Artikel, die ein besonderes Marktplatz-Sortiment? Habt ihr einen besonderen Fokus auf NOS-Artikel, also Never Out of Stock-Artikel? Wie geht ihr da strategisch ran?
Genau, also es ist die Kernfrage, die uns natürlich auch immer wieder beschäftigt, gerade wenn du über saisonale Artikel sprichst, wie viel Wert oder Gewichtung gibst du diesen Artikeln? Natürlich haben wir einen extremen Marketing-Fokus und sagen, wir haben Sortimente, die wir entsprechend präsentieren wollen. Und da geht es dann viel um konsistente Präsenz, also einmal die Produktdarstellung, aber natürlich auch die Markenpräsenz über die verschiedenen Plattformen hinweg. Einheitliche Darstellung auf den verschiedenen Touchpoints, und da reden wir ja nicht nur über Online, sondern auch über Offline-Darstellung, also ganz normal im Store quasi. Und es ist kein Geheimnis, dass unser Kernsortiment, also gerade was NOS angeht, natürlich eine höhere Gewichtung hat. Die Frage, die sich für uns da immer stellt, ist zum Beispiel Advertising-Budget hier super effizient genutzt, oder haben wir an diesem Punkt schon so eine hohe Brand-Awareness, dass wir gar nicht investieren müssten? Und dazu gehört dann natürlich auch testen, einfach mal zu schauen, okay, wie ist denn die organische Reichweite von einem bestimmten Artikel? Und dann immer wieder sich dran zu geben und zu hinterfragen, ob das, was wir gerade tun, der richtige Weg ist oder ob man einfach hier und da nochmal eine Stellschraube drehen kann. Und du bist einfach von den äußeren Themen auf jeder einzelnen Plattform so abhängig und musst dich immer wieder anpassen und sehen, okay, wie gehe ich damit um? Competition, also die ganze Marktplatzumgebung ist nun mal auch komplett anders aufgebaut als jetzt im stationären Handel, wo du dann mal dein kompetitives Umfeld relativ gut beurteilen kannst und kennst, wogegen es auf dem Marktplatz, auf allen Marktplätzen natürlich auch einen komplett anderen Wettkampf gibt, und das immer wieder Saison für Saison in Frage zu stellen und dann wieder neu anzufassen und zu optimieren, ist definitiv eine der wichtigsten Punkte, aber natürlich auch größten Herausforderungen für uns, ja.
Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, den du angesprochen hast, so die Wettbewerbssituation oder die kanalspezifische Wettbewerbssituation. Das sehen wir immer wieder in verschiedenen Branchen. Das zeigt auch, dass ihr da vom Kopf her schon weit seid, dass ihr sagt, ja, wir haben das erkannt, dass Konkurrenz halt kanalspezifisch und nicht kanalübergreifend ist. Und darauf muss man sich dann eben auch einstellen. Ne? Und man sieht das immer wieder, dass wenn man zum Beispiel mal, keine Ahnung, sagen wir mal, man ist ein Pharmahersteller, um in eine andere Branche kurz reinzugehen, und man sieht, okay, da gibt es einen Eintritt irgendwie am Markt von ausländischen Wettbewerbern, dann findet der meistens zuerst über Online statt. Und jetzt kann man sagen, ja, Online ist nur ein kleiner Teil des Marktes, aber da kündigt sich dann eben etwas an, was in absehbarer Zeit vermutlich auch stationär stattfinden wird. Ne? Und ich glaube, das ist ganz interessant zu sehen, wie dann auch bestimmte Player auf Marktplätzen eine gewisse Größe erreichen und sich dann auch darüber hinaus halt weiterentwickeln. Ne? Ich glaube jetzt gerade, was so Funktionsunterwäsche angeht, ist mal hier auch Snox ein Beispiel, was sicherlich irgendwie, was ihr wahrscheinlich stationär gar nicht so auf dem Schirm hattet, aber auf Marktplätzen wahrscheinlich schon.
Genau, also gerade Marktplätze sind natürlich hyperkompetitiv und dort gibt es einfach Marken, die florieren, indem sie sich auf spezifische Nischen konzentriert haben. Und ich glaube, gerade das Beispiel Funktionsunterwäsche ist ein extrem gutes Beispiel, wo wir Marken sehen, die sich vielleicht nicht von der Pike auf, aber im Laufe der Zeit dahin spezialisiert haben und einfach einen guten Job machen, sich von der Masse abzuheben und gleichzeitig auch die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe erfüllen. Und das ist für uns definitiv eine Riesen-Challenge, das erstens im Auge zu behalten und dann natürlich auch entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Marktanteile in diesem Bereich nicht zu verlieren.
Ja, absolut. Lass uns nochmal über das Saisongeschäft sprechen. Du hast schon gesagt, Mensch, ihr habt irgendwie zwei Saisons. Das ist sicherlich, also wenn man das jetzt mal mit einer Ganzjahresmarke vergleicht, es ist deutlich anspruchsvoller, erstmal diesen Saisons gerecht zu werden, weil man ja immer wieder die verschiedenen Phasen durchläuft. Okay, jetzt bin ich mit der einen durch, jetzt muss ich mich direkt schon wieder auf die nächste konzentrieren. Und da dann so eine tiefe Marketing-Exzellenz auch zu erreichen, ist, glaube ich, auch schwierig, wenn man in diesem permanenten On- und Offboarding-Prozess von irgendwie neuen Produkten steckt. Du sagtest mir, dass ihr plant, euch zur Ganzjahresmarke zu entwickeln, beziehungsweise an einzelnen Themen arbeitet, die euch mehr in Richtung Ganzjahresmarke bewegen. Vielleicht kannst du noch mal kurz einmal erklären, welche beiden Saisons es überhaupt gibt und dann, wie eure Wunschvorstellung da aussieht. Vielleicht habe ich auch gerade den Quatsch erzählt, aber gerne mal aus deiner Perspektive.
Also im Outdoor-Sports-Apparel-Bereich sprichst du klassischerweise von zwei Saisons. Das ist einmal Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter. Dann auf verschiedenen Lieferterminen aufgesplittet. Aber was wir über die Zeit gesehen haben, ist, wenn du heute jemanden auf der Straße ansprichst und fragst, kennst du Otlo? Wenn die Antwort ja ist, dann okay, wofür kennst du Otlo? Dann ist es meist die Antwort, ja, ich war mal beim Skifahren und habe mir da richtig gute Funktionsunterwäsche von Otlo gekauft. Mhm. Und das ist auf der einen Seite natürlich schön zu sehen, dass wir eine extrem hohe Brand Awareness in dem Bereich haben. Aber auf der anderen Seite, der Faktor ist noch wegzukommen von dieser Abhängigkeit, weil wir befinden uns mal in Zeit, wo wir über Klimawandel sprechen und wir haben es jetzt auch wieder gesehen. Es gibt natürlich über die Saison hinweg Wetterimpulse, aber die sind lange nicht mehr so adaptierbar, wie sie in der Vergangenheit mal waren, wo du noch eine gewisse Konsistenz hattest. Und heute hast du Achterbahneffekte und wenn das Thermometer nach oben geht, schießen die Abverkäufe nach oben, geht das Thermometer in einer eigentlich noch Winterphase weit nach oben. Ich meine, wir sind jetzt Anfang Februar und ich habe es ja eingangs gesagt, jetzt reden wir hier über 10 bis 14 Grad, dann hat das nun mal Effekte. Und von dieser Abhängigkeit wegzukommen, ist eine extrem große Challenge. Heißt, wir müssen sehr, sehr viel investieren, dahingehend dem Konsumenten zu erklären, hey, es gibt aber noch so viel anderes in unserem Produktportfolio. Und da geht es maßgeblich darum, einmal den Demandpool zu vergrößern. Also quasi die Kundennachfrage, die auf der Marke entsteht, egal jetzt auf welchem Marktplatz oder an welchem Touchpoint, weil ansonsten kannst du mittel- bis langfristig meiner Meinung nach keine größeren spürbaren Effekte sehen, sondern es wird dann maßgeblich zur Verschiebung der Umsätze zwischen unterschiedlichen Kanälen kommen. Genau.
Was sind da für euch so die Marketingkanäle, auf die ihr setzt? Sind es bestimmte Formate oder geht ihr es wirklich weiter ganzheitlich an? Habt genauso, ich sag mal, TV-Kampagnen wie irgendwie Marketplace-Kampagnen, Print-Kampagnen und? Oder hat sich da jetzt bei euch auch irgendwie eine besondere Strategie jetzt gefestigt? Gab es eine Veränderung in den letzten Jahren? Wie kriegt ihr das in den Markt rein?
Genau, also es ist sehr breit gefächert. Wir wollten es definitiv so messbar wie möglich machen. Die Möglichkeiten gibt es ja heute über die verschiedenen Advertising-Formate. Wir werden maßgeblich Video-Advertising-Media nutzen, aber dann auch mal was völlig Neues auszuprobieren über über die, ja, ich sag mal, gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn du dir die Targeting-Option da anschaust, dann kommst du natürlich schnell zu dem Entschluss, dass es ein super interessantes Mittel ist, um, um die Reichweite einer Marke zu erhöhen. Und darauf setzen wir jetzt. Die ist gerade letzte Woche gelauncht worden, die Kampagne.
Cool.
Und das Allerwichtigste für uns dabei ist eigentlich, die Konsistenz zu halten und das nicht nach einem halben Jahr zu sagen, okay, wir wechseln jetzt wieder das Format oder gehen jetzt einen anderen Weg, sondern jetzt langfristig am Kunden zu bleiben und zu sagen, wir sprechen eine einheitliche Sprache. Und dabei geht es ja nicht nur um die Markenkampagne an sich, sondern natürlich auch den Support über den Content, der dahinter steckt, dass der Konsument versteht, egal wo er ist, ob jetzt in unserem Online-Shop, auf irgendeiner Plattform oder halt im Store, okay, ich verstehe, was Otto davor hat und ich verstehe auch, wofür Otto steht und ich habe richtig Bock, mir einen Teil von Otto zu kaufen.
Ja, super spannend. Super spannend. Schaust du, was jetzt die nächsten Jahre angeht, mit den strategischen Weichen, die ihr gestellt habt, eher optimistisch auf den Markt? Oder sagst du, Mensch, mal schauen, wie das so wächst. Wichtig ist erstmal, dass wir halt weiter Marktanteile in unserem Segment, wo wir uns platzieren wollen, platzieren. Aber wir gehen jetzt erstmal nicht von wahnsinnigem Wachstum aus. Oder bist du da ganz, ganz zuversichtlich in eurem Bereich?
Zuversichtlich für den Bereich definitiv. Man muss aber dazu sagen, dass wir uns gerade in einer, ja, ich würde es mal nennen, Findungsphase finden, was den Markt an sich angeht, weil die ganzen Nachrichten, die jetzt auch kommen, Insolvenzen, die den Markt betreffen, auch natürlich nicht einfach sind zu beurteilen, was bedeutet das jetzt generell für den Markt an sich. Konsolidierungseffekte haben wir definitiv erwartet, dass sie mit so einem immensen Ausmaß kommen, in der Kürze der Zeit mit Sicherheit nicht. Und das zeigt einzig und allein, dass du sehr agil und flexibel bleiben musst in deiner strategischen Ausrichtung, weil du musst in der Lage sein, darauf zu reagieren und das natürlich auch zu kompensieren, weil das ist ein großes Risiko, was daraus entsteht, wenn du dich von einer bestimmten Sache abhängig machst.
Ja.
Und von daher, also grundsätzlich für das ganze E-Commerce-Business bei uns, egal ob es jetzt Direct-to-Consumer-Business ist oder auf Plattformen oder im Wholesale-Bereich, steht die Wachstumsprognose definitiv positiv. Aber manche Dinge sind definitiv mit Vorsicht zu genießen. Ja, weil ich glaube, auch viele Händler suchen nach wie vor immer noch nach der richtigen Zahl, nach der richtigen Prognose. Und egal, ob du 2020, 2019 oder welche Zahl auch immer nimmst, der Markt hat sich in den letzten 2-3 Jahren einfach in eine völlig andere Richtung entwickelt. Und das zu adaptieren, ist keine leichte Aufgabe.
Ja, ja. Da bin ich absolut bei dir. André, mein Lieber, Mensch, da war noch eine ganze Menge dabei. Vielen, vielen Dank für deine, ist es deine Podcast-Premiere gewesen?
Ja, absolut. Und ich habe das Gefühl, wir hätten 2 Minuten gesprochen. Also das ging jetzt wirklich schnell.
Absolut, ja. Und das ist ein gutes Zeichen. Und an der Stelle sage ich dann immer, dass wir uns mit recht hoher Wahrscheinlichkeit nochmal hören, weil ihr seid da ja auf einer Mission und ihr seid in einem spannenden Marktumfeld, wo du ja selbst sagst, Mensch, wir haben makroökonomische Einflussfaktoren. Es verändern sich Dinge in rasanter Geschwindigkeit, aber wir haben einen ganz guten Plan, irgendwie wie wir uns sehen, wo wir hinwollen, was wir für Maßnahmen ergreifen wollen. Und ich bin sehr gespannt, wie euch das gelingt. Ich wünsche euch natürlich alles Gute und ich werde reinfragen, mal so in 12 Monaten ungefähr, mal gucken, wie es sich entwickelt hat und wo ihr steht. Vielen Dank, André.
Jederzeit gerne. Danke dir, Florian.
Also, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.